Willkommen bei Psyche im Quadrat. Wie schön, dass Sie auch bei unserer 5. Folge wieder dabei sind. Wir haben wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. In unserem letzten Podcast haben wir uns mit dem Übergang aus der Klinik in den Alltag beschäftigt und wie dieser dann konkret aussehen kann. Heute geht es vor allem darum, was danach geschehen muss. Die heutige Ausgabe heißt deshalb Alltag planen nach der Klinik, Beratungs- und Unterstützungsangebote. Mein Name ist Matthias Riedel-Rüppel und ich freue mich heute erneut, das Gespräch mit zwei sehr spannenden Personen führen zu dürfen. Wer das ist, das verrate ich gleich. Wir zeichnen diesen Podcast im Theater H auf, dessen Intendant ich bin. Unser Ziel ist es, über psychische Erkrankungen und verschiedene Hilfsmodelle zu informieren. Deshalb kommen in diesem Podcast regelmäßig Menschen zu Wort, die auf unterschiedliche Weise betroffen sind. Betroffene, die ihren Alltag bewältigen, Angehörige, die unterstützen und Orientierung geben, Fachkräfte, die behandeln und begleiten, sowie Vertreter des Bezirks Oberbayern, der viele Unterstützungsangebote finanziert und organisiert. Diese verschiedenen Perspektiven zusammengeführt eröffnen neue gemeinsame Wege des Verstehens und des Unterstützens. Wir möchten Ihnen gemeinsam Orientierung zum Umgang mit verschiedenen Themen und Erfahrungen zur psychischen Gesundheit geben. Begleiten Sie uns doch bitte auch in Zukunft auf dieser Reise. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich heute zwei spannende Gäste hier habe. Wir sitzen im Bühnenhaus des kleinen Theaters. Mir gegenüber sitzt zum einen Frau Michaela Wilfer-Bayer aus dem KBO Isar-Amper-Klinikum. Sie ist dort seit 2009 beschäftigt und arbeitet auf einer Akutstation. Zur anderen sitzt mir Dieter Winkelhofer gegenüber. Er leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst München-West und ist bereits seit 1990 im Geschäft sozusagen. Der SPDI ist getragen von einem Projektverein, der tatsächlich 1973 von Studierenden gegründet wurde und heute eigentlich alles anbietet, was Sozialpsychiatrie so ausmacht. Ihr beide kennt euch schon viele Jahre, duzt euch aber erst seit unserem gemeinsamen Vorgespräch, glaube ich. Gell? Also sollte sich heute nochmal hier und da ein Sie einschleichen, dann wissen alle warum. Kurz vielleicht nochmal zum Thema. Der Übergang von der Klinik zurück in den Alltag ist eine kritische Phase. Die sozialpsychiatrischen Dienste, kurz SPDI genannt, haben eine zentral koordinierende Rolle. Schon vor der Entlassung nehmen die SPDI in der Klinik Kontakt zu den Patientinnen auf. Gemeinsam mit dem Kliniksozialdienst klären sie Fragen, welche Unterstützung zu Hause nach der Entlassung so notwendig sind. Zu den Aufgaben des SPDI gehört zum Beispiel, Menschen dabei zu helfen, passende ärztliche oder therapeutische Unterstützung zu finden. Außerdem Unterstützung der Dienste bei Anträgen auf soziale Leistungen hilft dabei, den Alltag zu Hause zu stabilisieren und ist in Krisensituationen ansprechbar. In Oberbayern leisten insgesamt über 40 SPDIs die ambulante Grundversorgung. In jedem Landkreis gibt es ein SPDI, in München alleine 9 an der Zahl. Der SPDI berät nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen. Die Beratung ist kostenfrei. Der Bezirk Oberbayern finanziert die Fachpersonalstellen der SPDIs. Und nun sind wir bei euch endlich. Dieter, ich fange mal heute mit dir an, auch wenn es eigentlich Ladies First natürlich heißt. In meiner Anmoderation habe ich schon einige Aufgaben der SPDIs umrissen. Magst du die Arbeit eines SPDIs nochmal aus deiner Sicht schildern? Was machst du da? Und was sind die wesentlichen Angebote und Aufgaben, die ihr übernehmt?
Mhm. Naja, vieles hast du ja bereits genannt. Die SPDIs sind Anlaufstellen, Beratungsstellen für Menschen in Krisensituationen, für psychisch kranke Menschen. Die Idee ist, eine ambulante Beratung gemeindenah möglichst niederschwellig anzubieten. Neben dem, was du ja bereits genannt hast, Matthias, machen wir psychosoziale Beratung. Das heißt, wir versuchen mit den Klienten, wir sprechen von Klienten, die zu uns kommen, gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten, zu überlegen, wie kann man eine Stabilisierung erreichen. Also es geht zum einen eben darum, auch finanzielle Probleme zu bewältigen, Wohnungsprobleme. Im Grunde alle Lebensbereiche, von der Freizeit über die Arbeit eben bis hin zu Wohnen und dergleichen mehr. Da begleiten wir, da betreuen wir. Das kann vom einmaligen Gespräch sein bis hin wirklich zu langjährigen Beratungsverfahren. Verläufen. Also ich habe Klienten, die seit 10, seit 20 Jahren und noch länger bei uns sind.
Ist es denn notwendig, dass jemand, bevor er sich an euch wenden kann, im klinischen Kontext irgendwie behandelt wurde oder ist das völlig unabhängig
davon? Nein, das ist völlig unabhängig davon. Nur ein Teil unserer Klienten kommt direkt aus den Kliniken und da ist natürlich das Isar-Amper-Klinikum eine Klinik, aber auch die anderen Kliniken, psychosomatische Kliniken, schicken Klienten zu uns. Genau. Was mir sehr wichtig ist in der Arbeit, ist, dass wir versuchen, mit den Klienten eine Beziehung aufzubauen, eine Basis herzustellen, um wirklich vertrauensvoll auch zusammenzuarbeiten, eben genau an den Themen. Und da geht es oftmals darum, was ist der Hintergrund der Erkrankung, um ja diese Erkrankung besser zu verstehen. Da machen wir natürlich Psychoedukation.
Da kommen wir nachher nochmal genauer zu. Ich glaube, ganz wichtig ist, und das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gehört, nämlich genau dieses eine Wort, Vertrauen. Ich glaube, das ist gerade die Basis für Menschen, die mit ihrer Seele gesundheitlich zu kämpfen haben. Gehen wir einmal in die Klinik, also sozusagen das, was häufig vorgeschaltet ist. Wie ist da deine Aufgabe? Wie würdest du die beschreiben, Michaela? Was sind die Aufgaben, vor allen Dingen im Bereich der Klinik, in der Vorbereitung des Übergangs, vielleicht auch auf die Zeit danach? Wo siehst du da die Schwerpunkte bei euch?
Vielleicht mal ganz grundsätzlich zu erwähnen ist, dass die Entlassplanung eigentlich schon mit dem Tag der Aufnahme beginnt. Ja? Die Menschen kommen in die Klinik, freiwillig oder eben nicht. Und je nachdem, welche Ausgangssituation wir haben, unterscheidet sich natürlich unsere Arbeit. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass wir einen gesamtheitlichen Blick auf den Menschen werfen und uns ein Bild machen von seiner Lebenssituation. Ja, also der Dieter hat ja schon gesagt, so Bereich Arbeit, Bereich Wohnen. Das sind so ganz spezielle Themen, auch Wohnungslosigkeit, ja, finanzielle wirklich große Notlagen, ja, also je nachdem, was für eine Situation gerade vorliegt, unterscheidet sich die Planung, ja, aber wir arbeiten im multiprofessionellen Team zusammen.
Auch das nochmal kurz erläutert. Das heißt, es sind nicht nur Ärzte betroffen, sondern es ist die Sozialarbeit dabei.
Genau, wir sitzen regelmäßig zusammen, Sozialpädagogen, Fachtherapeuten, Ärzte, Psychologen und natürlich auch unser Pflegepersonal. Ja, und dann schauen wir von allen Seiten auf die Situation des Patienten und überlegen uns natürlich aus unserer fachlichen Perspektive, was jetzt ein mögliches gutes Angebot wäre. Und dann geht's natürlich auch darum, auch sagt der Dieter schon erwähnt, ja, in Beziehung zu gehen mit den Patienten, auch zu gucken, was will der Mensch, was möchte er verändern oder was kann man ihm Gutes angedeihen lassen, ja, so dass er dann eben ein gutes, zufriedenes Leben führt.
In Beziehung gehen finde ich ganz spannend, weil das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Ich habe jetzt gehört, was die Klinik macht, ich habe gehört, was der SPDI macht, aber wie kriege ich euch beide denn nun eigentlich zusammen? Also wie kommt ihr beide miteinander quasi mit euren unterschiedlichen Aufgaben und ja doch ziemlich ähnlichen Ansätzen, wie kommt ihr eigentlich miteinander zusammen? Also Michaela, wie kommst du zum Dieter?
Ja. Eine lange Geschichte. Ja. Wir haben beim Vorgespräch festgestellt, dass wir uns wirklich schon fast 20 Jahre kennen. Das hat mich dann ein bisschen überrascht.
Tja.
Genau. Nee, der SPDI ist, also seit ich in der Klinik bin, haben wir eine enge Kooperation mit den SPDIs. Ja. Die SPDIs sind zu uns in die Klinik gekommen, regelmäßig, so war das früher. Und haben ihre Stationen besucht. Damals war ja noch die Psychiatrie so aufgebaut, dass wir sektormäßig die Menschen behandelt haben. Sprich, jede Klinik, jede Station, mehr oder weniger, hatte einen SPDI, mit dem sie zusammengearbeitet hat, weil der SPDI in dem Viertel eben zuständig war. Und wir sagen ja auch immer, wir sind die Profis in der Klinik und der SPDI ist der Profi vor Ort. Ja. Und so kam es eben dazu, dass wir regelmäßige Kontakte hatten. Es gab sogar auch Besuche einmal in der Woche, ja, vom Case Management, vom SPDI. Genau,
jetzt es klingt so ein bisschen in der Vergangenheit, also so war es. Wie ist
so
es denn
war's
heute?
Ja. Genau, jetzt ist natürlich alles anders, hat sich viel verändert. Ja. Die Kliniken arbeiten nicht nur sektororientiert. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen in der Klinik PP, das ist eine Klinik des KBO Isar-Amper-Klinikums.
Psychiatrie und Psychosomatik?
Jein, aber das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen.
Ja? Da machen wir einen eigenen Podcast draus dann.
Genau. Wir machen das so, dass wir monatlich SPDI-Sprechstunden anbieten bei uns im Haus. Und in Absprache mit den verschiedenen SPDIs ist es quasi so, dass jetzt jedes Mal ein anderer SPDI kommt, stellvertretend für alle. Und wir dann eben unsere Patienten erstmal befragen natürlich, ja, ob der Mensch Interesse hat an diesem Angebot. Und dann melden wir die Leute an und dann begleiten wir sie rüber und im besten Fall machen wir noch das gemeinsame Gespräch. So findet der Kontakt statt.
Und dann ist der Dieter da und übernimmt den Patienten. Und wie findet dann die Beratung von deiner Seite aus statt?
Ich würde nur mal ganz kurz was zu der Entwicklung auch sagen, der Sprechstunden, weil wir lange Zeit uns überlegt haben, wie macht man das möglichst optimal, dass wir möglichst viele Patienten in der Klinik auch erreichen. Und wir haben uns, es gibt von den sozialpsychiatrischen Diensten auch ein regelmäßiges Treffen, wo wir beschlossen haben, dass wir abwechselnd, ja, und da muss ich dich ein bisschen berichtigen, es gibt 10 sozialpsychiatrische Dienste in München. Also es gibt einen, der speziell eben vom Frauentherapiezentrum auch für nur Frauen zuständig ist. Genau. Und wir wechseln uns ab. Ja, das heißt, einmal im Monat, es kommt immer ein anderer SPDI und wir führen dann die Gespräche mit den Patienten, die uns eben gemeldet werden. Die sind jetzt nicht unbedingt direkt aus unserem Einzugsbereich, sondern aus ganz München. Ja. Das heißt, wir setzen uns zusammen, sprechen mit den Klienten, hören, was deren Anliegen ist, seit wann sie hier sind, was sie für einen Unterstützungsbedarf haben. Das fassen wir kurz zusammen, verschriftlichen das auch und schicken das dann an den jeweils zuständigen sozialpsychiatrischen Dienst. Wenn wir zuständig sind, dann ist es klar, dann nehme ich die Anmeldung natürlich mit und verteile das dann bei uns im Team. Wir besprechen im Team dann die Neuanmeldungen und dann kommt sozusagen der nächste Schritt, dass ein Termin vereinbart wird mit dem Klienten oder der Klientin.
Und mit wie viel Vorlauf macht man das ungefähr vor der wirklichen Entlassung des Patienten?
Ist das zu sagen? Das ist unterschiedlich. Mitunter stehen die Patienten dann kurz vor der Entlassung oder auch andere Patienten, da ist es noch gar nicht klar, wann die Entlassung ist. Wir würden uns natürlich wünschen oder wir wünschen uns, dass die Entlassgespräche möglichst frühzeitig sind, dass wir im Idealfall vielleicht sogar mal hier in die Klinik fahren können und da nochmal ein gemeinsames Gespräch mit den Sozialpädagogen, den Zuständigen oder auch den zuständigen Ärzten führen können, um möglichst die Entlassung gut zu planen und dann weiter zu überlegen.
Michaela, mit welchen Fragen kommen die Betroffenen denn vor ihrer Entlassung eigentlich zu euch? Also wer hat da welche Bedarfe? Wenden die sich proaktiv an euch oder versucht ihr auch die Patienten sozusagen an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich glaube, wir haben hier etwas, was dir helfen würde, wenn du dann aus der Klinik rauskommst? Also in welche Richtung funktioniert da gerade was? Wer hat welche Verantwortung?
Das kommt eigentlich auch wirklich drauf an. Also es gibt die Konstellation, dass wirklich Leute aktiv auf den Sozialdienst zukommen mit ganz speziellen Problemen, ja, und wo wir dann natürlich auch gucken können, was können wir in der Klinik schon abfangen oder was muss man dann wirklich auch dann im Anschluss im ambulanten Setting klären. Aber es gibt natürlich auch die Leute, überraschenderweise sehr viele Leute, die den SPDI nicht kennen, ja, und wo wir dann schon eben, also mir ist es immer ganz wichtig, dass die Leute mit einer SPDI-Anbindung zumindest rausgehen, ja, weil man dann einen Ansprechpartner hat. Also es ist schon so, wenn ich den Eindruck habe oder auch das Team, ja, wir sitzen regelmäßig zusammen, besprechen die Patienten, die Verläufe Und dann kann es schon sein, dass wir sagen, Mensch, es wäre doch eine gute Sache, wenn da jemand im häuslichen Umfeld auch mit dabei wäre, der dann auch die Leute weiter betreuen kann. Wie zum Beispiel auch der SPDI, die auch Case Management anbieten. Ja, also eine tolle Sache. Aber es kommt wirklich darauf an, welcher Patient gerade das Anliegen.
Ich glaube, das Wesentliche ist ja immer, dass wir uns oder ihr euch, ich nicht so sehr, aber ihr euch ja tagtäglich mit diesen Dingen beschäftigt. Und für die Patienten ist es ja immer sozusagen das erste Mal womöglich. Gell? Nun ist dieser Übergang da und sie kommen zu dir, Dieter. Dann.
Ich würde gerne noch mal was zu dem Stichwort Case Management sagen.
Ich glaube, es wäre gut, wenn wir es auflösen, was es ist. Genau, also auch noch mal für die Menschen, die
ganz
da draußen
zuhören. Ja. Also das ist vor vielen Jahren gestartet als ein Modellprojekt Case Management, ist mittlerweile in die Regelförderung auch übergegangen. Die Idee ist im Grunde diesen Prozess, diesen Entlassprozess und den Übergang in den ambulanten Bereich möglichst sicher zu gestalten, sodass die Klienten tatsächlich bei uns im ambulanten Bereich ankommen. Mit eben regelmäßigen Sprechstunden, Terminen hier in der Klinik. Im Case Management hat man nochmal mehr Zeit auch. Also das Zeitkontingent ist nochmal ein anderes wie jetzt in der, ich sage jetzt mal, in der anderen sozialpsychiatrischen Arbeit, in der Beratungsarbeit. Da ist oftmals weniger Zeit. Genau. Das hat sich mittlerweile, ja, ich denke, etabliert von der Idee her. Ja, sodass man eben möglichst sicherstellen kann, dass die Leute gut bei uns ankommen.
Und wenn sie dann bei euch ankommen, was passiert dann als erstes? Also ist aus der Klinik raus, bestenfalls kann er in derselben Woche vielleicht noch zu euch kommen oder zumindest zeitnah. Mhm. Und dann passiert was eigentlich?
Mhm. Meistens nicht in derselben Woche, ja, sondern wir haben dann schon einen Vorlauf von, ja, vielleicht 2-3 Wochen, je nachdem. Ja. Ich kann da natürlich auch nicht für alle Dienste sprechen, aber wir versuchen möglichst zeitnah die Termine dann zu vergeben. Ja, und dann versucht man sich einfach mal kennenzulernen, mal zu hören, was ist die Situation von demjenigen, von derjenigen, und versucht sich mal ein Bild zu verschaffen über den Hilfebedarf, wo ist eine notwendige Unterstützung angesagt, ja, und was sind dann die weiteren Schritte. Und dann kann das wirklich ein Prozess sein, und so denken und arbeiten wir auch, dass wir jetzt nicht was Einmaliges im Grunde machen, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum einfach so einen Prozess auch generieren, wo wir die Menschen auch begleiten, unterschiedlich intensiv. Wir haben dann auch noch andere Angebote an den sozialpsychiatrischen Dienst, wie zum Beispiel das betreute Einzelwohnen, wo wir einfach nochmal zeitlich ja, mehr Kapazitäten haben.
Und wo sind auch bei euch Grenzen? Also ihr könnt ja keine Therapie anbieten im eigentlichen Sinne, oder?
Ja, also wir bieten und können auch keine Psychotherapie im engeren Sinne anbieten oder im eigentlichen Sinne. Was wir anbieten, ich habe es ja vorher schon gesagt, ist natürlich Beziehungsarbeit. Das heißt, ja, da lernt man sich natürlich auch kennen und versucht gemeinsam das zu verstehen, was da passiert, was sozusagen der Hintergrund der Erkrankung ist. Und das ist ja auch ein Prozess, wo sich was verändert. Ja, und wir haben viele Klienten, die zu uns kommen, durchaus auch zunächst mal als Überbrückung. Ja, einen Psychotherapieplatz zu finden, ist ja nicht einfach. Ja, und es wird immer schwieriger, auch einen Platz zu finden. Ja, die Leute kommen zu uns zur Überbrückung und bleiben dann zum Teil auch bei uns. Ja, weil sich einfach ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und man eine gute Arbeitsgrundlage hat.
Wenn ich jetzt nochmal an euch beide zusammendenke, wie könnt ihr dann gemeinsam vielleicht auch Ängste nehmen an der Schnittstelle? Also jemand kommt aus der Klinik, hat dort eine medikamentöse Einstellung bekommen, ist da jetzt irgendwie ganz gut auf dem Weg und geht nun aus der Klinik raus und braucht ja eigentlich zum Beispiel sowas wie Anschlussrezepte. Also wie könnt ihr auch vielleicht miteinander den Patienten da an die Hand nehmen und sagen, da haben wir erstmal eine Lösung für dich, die dir wirklich hilft? Diese Sorge können wir dir nehmen.
Also mal zum einen ist es schon so, dass wir von der Klinik aus natürlich schon versuchen, ist eigentlich kein Versuch. Ja, es ist eigentlich so, dass die Leute, wenn die bei uns entlassen werden, vollständig mit Termin, mit Rezepten, mit Medikamenten zum Teil auch entlassen werden. Ja, und ich denke, der SPDI, primär ist es ja nicht die Aufgabe, dieses medizinische, ja, aber die Überleitung zu einem Arzt. Ja, also, dass man eine Brücke schließt oder dass man die Leute begleitet, wenn möglich, oder in die Richtung. Aber im Endeffekt gehen die Leute eigentlich schon mit einem Anschlusstermin in einer unserer Institutsambulanzen oder bei einem niedergelassenen Arzt, ja, je nachdem, ob der Patient vorher schon jemanden hat oder nicht. Also wir versuchen das in der Klinik schon von vornherein so vorzubereiten, dass die Entlassung möglichst ohne Stress vonstatten geht, weil das natürlich das Allerwichtigste ist, damit eben dann auch die nächste Zeit der Entlassung stressfrei ablaufen kann.
Und Dieter, habt ihr so Netzwerke auch zu Therapeuten, wo man vielleicht auch weiß, ja, da gibt's eine Chance, ist auch mal noch eine Frage, ob jemand Kassenpatient ist oder privat versichert ist wahrscheinlich, spielt sicherlich eine Rolle, keine Sozialkritik hier üben, aber auch diese Themen, die sind ja wahrscheinlich, die liegen einfach auf der Straße und müssen irgendwie geklärt werden, oder?
Also wir haben ja als SPDIs auch die Funktion des Koordinierens der Hilfen und wir haben natürlich bei uns im Netzwerk sozusagen in dem, was ambulant in unseren Einzugsbereichen ist, kennen wir uns ganz gut aus und haben auch Kontakte. Da hat sich auch nochmal was verändert in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahr. Wir haben seit Mitte letzten Jahres eine psychiatrische Institutsambulanz bei uns um die Ecke, sage ich jetzt mal, mit der wir sehr, sehr viel zusammenarbeiten und sehr intensiv auch zusammenarbeiten. Da ist die Oberärztin bei uns regelmäßig einmal in der Woche im Team, um uns auch medizinisch zu beraten. Also das ist mittlerweile ein sehr wichtiger Kooperationspartner, die PIA. Ja, die PIAs gibt es ja so in dem Modell, wie es mittlerweile eben sich ausgeprägt hat, noch nicht so lange.
PIA ist die Abkürzung für
psychiatrische Institutsambulanz. Genau, wir machen gemeinsam Hausbesuche und ja, das, was notwendig ist. Bei Therapeuten ist es natürlich schwierig. Natürlich haben wir auch, kennen wir den ein oder anderen, die ein oder andere Therapeutin, aber meistens sind die voll. Ja, das ist einfach wirklich ein sehr mühsames Unterfangen. Neben der PIA haben wir jetzt gerade an unserem Dienst nochmal ein neues Versorgungsmodell oder nehmen nochmal an einem neuen Versorgungsmodell, das nennt sich Komplexversorgung, teil, wo wir auch einen möglichst schnellen oder einen schnelleren Zugang zu einem Netzwerk haben, tatsächlich. Das Netzwerk speist sich aus Psychotherapeuten, aus Ergotherapeuten, der APPM, also der ambulante psychiatrische Pflegedienst München ist mit dabei, Psychiater sind mit dabei und da ist eben die Hoffnung, wir sind jetzt erst zu kurzem eingestiegen, dass wir möglichst schnell auch Hilfen zusätzlich für die Klienten akquirieren können.
Wir haben hier in den letzten Podcast, Michaela, auch immer über die Rolle von Angehörigen und deren Bedeutung gesprochen. Angehörige, haben wir auch gelernt, müssen nicht genetisch verwandte Menschen sein, sondern können auch gute Freunde sein. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie wichtig sind denn die auch gerade in diesem Übergang aus der Klinik heraus? Und auch nachher die Frage, die sich dann an dich wendet, Dieter, wie wichtig bleiben sie dann auch wenn jemand eingebettet ist, vielleicht in ein SPDI, womöglich geht ja auch jemand zurück in seine Familie. All diese Prozesse müssen ja auch irgendwie mitgedacht werden. Also Angehörigenarbeit ist ja, glaube ich, ein Kernthema auch, bei beiden wahrscheinlich, oder? Wie ist es bei dir erstmal, Michaela?
Also das wollte ich eigentlich vorher auch noch ergänzen, ja, was ich so schön finde am SPDI, und das sage ich auch meinen Patientinnen immer, ja, dass der SPDI auch für die Angehörigen eine Anlaufstelle sein kann, ja, und die sind ja oft die tragenden Säulen, ja, also sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten auch sehr intensiv mit den Angehörigen zusammen. Wir in der Klinik PP, also ein Teil des KBO-Klinikums, eine Klinik, wir bieten auch Angehörigengruppen an, und so machen das auch diverse andere Kliniken auch, ja, weil es einfach eine wichtige Sache ist, dass Angehörige auch einen Raum bekommen, ja, dass sie ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöte, ja, dass sie die aussprechen können, dass sie die teilen können und dass sie auch sehen, dass sie nicht alleine sind. Ja, unabhängig davon gibt es ja auch ganz viele Selbsthilfegruppen, wo wir dann natürlich auch versuchen, eine Überleitung herzustellen oder zumindest Kenntnis zu schaffen, dass die Leute sich dann auch selbst organisieren. Aber Angehörige ist ganz wichtig, nur leider gibt es oft keine. Ja? Und das ist dann eben der Punkt, wo ich sage, SPDI ist dann echt die Anlaufstelle, wo die Leute auch andocken können.
Gibt keine oder haben die auch selbst Ängste, die damit im Zusammenhang stehen? Ich weiß nicht, wie ist da euer Erleben? Also diese Angehörigenfrage, ich reite deshalb so drauf rum, weil sie hier immer wieder Thema tatsächlich ist. Ist das vielleicht auch diese Unsicherheit auf Seiten der Angehörigen, dass sie sich gar nicht so richtig einbeziehen lassen wollen? Oder ist das gar nicht so euer Erleben? Sondern sie sind wirklich nicht da?
Also wenn ich jetzt da mal anfangen darf, es ist schon so, dass ich das erlebe, dass sehr viele Menschen alleine sind. Und dann ist es auch so, dass die Angehörigen wirklich zum Teil so maximal belastet sind, ja, dass sie sich dann vielleicht auch abwenden, ja, weil sie einfach selbst nicht mehr können. Und da denke ich mir, ist ein Punkt, ja, den man aufgreifen müsste, ja, wo man sagen kann, das ist jetzt euer Raum, das ist, und da bekommt ihr auch Unterstützung und Hilfe.
Ja. Also für, ist es bei euch, Dieter, für uns ist die Angehörigenarbeit eine sehr wichtige Arbeit und wird eigentlich immer wichtiger. Also wir haben zunehmend mehr Angehörige auch in der Beratung und nicht nur in der Einmalberatung, sondern wirklich über längere Zeiträume in unterschiedlichen Konstellationen. Es gibt ja Angehörige in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und da merken wir schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, da möglichst auch regelmäßig Angebote zu machen zur Entlastung. Oftmals gibt es Fragen, was ist denn mit meinem Sohn, meiner Tochter eigentlich los? Wir haben keinen Zugang mehr zu ihm, zieht sich immer mehr zurück. Also so bekommen wir oft die Anfragen oder ist zunehmend abweisender, isolierter, geht nicht mehr aus dem Haus. Ja. Da versuchen wir dann zunächst mal gemeinsam mit den Angehörigen zu überlegen, was kann denn da der Hintergrund sein, aber eben auch im nächsten Schritt dann zu versuchen, zu dem Klienten oder der Klientin dann auch Kontakt zu bekommen. Ja. Bei der Angehörigenarbeit ist neben der Arbeit, die wir machen, sicherlich auch die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe, sprich mit der APK, Angehörige psychisch Kranker, ganz, ganz wichtig. Mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Auch dort machen wir sozialpsychiatrischen Dienste regelmäßige Sprechstunden, was sich auch als sehr hilfreich und gut erwiesen hat. Ja. Neben den Angehörigen haben wir ja noch ganz andere Personengruppen, die zu uns kommen. Das kann der Arbeitgeber sein, das können Freunde sein, das sind natürlich im weitesten Sinn auch Angehörige.
Familie, ja, genau.
Familie,
ja. Familienbegriff hat sich ja sehr geweitet.
Nachbarn, ja. Also im Grunde auch das ganze soziale Umfeld kann auch zu uns kommen und kann eine mögliche Beratung auch bei uns bekommen.
Also wenn man den Begriff niederschwellig dann irgendwie mal symbolisieren will, dann ist ein SPDI wirklich somit das Niederschwelligste, was man sich denken kann. Also wenn ich das so höre, dass im Grunde genommen erstmal jeder kommen kann.
Ich denke schon, ohne Versicherungskarte, ohne Überweisung, mit einem offenen Beratungsprozess. Also ich bin nach wie vor, ich mache die Arbeit ja wirklich lange, nach wie vor so begeistert und überzeugt von dem Angebot der sozialpsychiatrischen Dienste und bin froh, dass die Bezirke uns weiterhin finanzieren und ich hoffe, dass die Finanzierung auch weiterhin auskömmlich bleibt.
Da kommen wir nachher noch zu. Wir kommen schon scharf in die Richtung jetzt mit dem nächsten Themenblock. Es wird nämlich jetzt um Ressourcen gehen. Zum einen um persönliche Ressourcen, also was macht es auch mit euch? Zum anderen aber auch um institutionelle Ressourcen. Da haben sich ja auch in den letzten Jahren viele Dinge, glaube ich, verändert. Auch in den Kliniken hat sich viel verändert, Michaela. Es wurden viele Dinge im klinischen Kontext auch ausprobiert. Stationäre Versorgung wollte man möglichst reduzieren, viel in die ambulante Versorgung überleiten. Es gab die Brückenteams, jetzt leben wir mit dem sogenannten Paragraph 64b-Modell in Teilen. Wie hat sich denn in deiner Zeit, ihr habt ja gerade gesagt, ihr kennt euch 20 Jahre, du bist seit 2009 irgendwie im KBO-Kontext beschäftigt, wie hat sich denn in deiner Beschäftigungszeit deine Arbeitssituation quasi verändert? Wie hat sich die gesamte Psychiatrie vielleicht auch in der Zeit verändert? Wie ist das gewesen in den letzten Jahren und welche Schwerpunkte haben sich vielleicht auch verlagert?
Das ist eine große Frage.
Ja, versuchen wir uns um eine knackige Antwort zu bemühen.
Okay, so. Ja, gut. Was hat sich verändert? Was sich wirklich verändert hat, das hast du ja schon angesprochen. In den letzten Jahren versuchen wir ja immer mehr, die Menschen in ihrem häuslichen Umfeld aufzusuchen und dort zu behandeln, weil das eigentlich der Ort ist, wo Behandlung stattfinden sollte. Ja, weil vieles in der Klinik, das ist so ein separater Raum, ja, ist ein künstlicher Raum, der geschaffen ist. Und im häuslichen Umfeld geht's sehr viel besser. Aber jetzt im Laufe der Zeit, was ich feststellen konnte, ist, dass die Leute immer jünger werden, dass immer mehr mit junge Leute mit Sucht bei uns in der Klinik sind, auch was Dieter schon angedeutet hat, so ein bisschen, ja, junge Leute ohne Perspektive, ja, und natürlich auch Personalmangel ist bei uns natürlich auch so ein Thema oder überall, ja, und genau, und demzufolge mit dem neuen Finanzierungsmodell 64b, hast du ja angesprochen, Matthias, versuchen wir jetzt, die Menschen vermehrt flexibel zu behandeln. Ja? Flexibel zu behandeln heißt, dass wenn ein Mensch so krank ist, dass er einer stationären Behandlung bedarf, muss das jetzt nicht unbedingt in Kombination mit einem Bett in der Klinik muss die Behandlung stattfinden, sondern es wird ganz genau geschaut, was braucht dieser Mensch in diesem Moment. Ja? Wir haben die Möglichkeit, Patienten bei uns nach wie vor stationär in der Klinik zu behandeln mit einem Bett, aber wir können auch innerhalb von diesem Behandlungszyklus relativ schnell die Leute in die Flex-Behandlung zu Hause schicken. Also, dass die Leute dann wirklich von unserem Team multiprofessionell, haben wir ja vorher schon gesagt, dass alle Berufsgruppen da beteiligt sind und den Menschen im häuslichen Umfeld aufsuchen, in auch Absprache mit den Angehörigen, mit Freunden, wer auch immer da wohnt. Und aber auch, wenn wir merken, das passt jetzt nicht mehr gut, weil irgendetwas sich ergeben hat, ja, können wir aber auch sagen, okay, wir können wieder stationär in die Klinik gehen mit einem Bett, aber auch dann relativ flexibel wieder auch sagen, gut, die Klinik ist der Flex-Behandlungsort, ja, und dann schläft die Person zu Hause und kommt dann nur zur Therapie in die Klinik. Und das ist eben das, was in der letzten Zeit vermehrt gemacht wurde und wo wir auch gute Erfolge erzielen. Und genau, also das ist eigentlich die größte Veränderung neben der Sperre der Erkrankung. Mhm.
Insgesamt haben wir ja so einen dissonanten Dreiklang aus meiner Sicht. Ne? Wir haben eine Lage der öffentlichen Haushalte, der Krankenkassen, die sehr angespannt ist. Der Druck ins System ist wahnsinnig groß geworden. Du hast gesagt, es sind viele Kranke, sie sind kränker. Und das dritte Thema ist, dass ja die allgemeinen Kosten auch davonlaufen. Das heißt, wir haben also an dieser Stelle wirklich auch ein Thema Personalkosten und so weiter und so fort. Jetzt gucke ich in die SPDIs. Wir haben gerade eben schon gehört, finanziert vom Bezirk Oberbayern. Da kommen wir nachher nochmal genauer vielleicht drauf. Aber wie sieht die Situation dann bei euch konkret aus? Also wie hat sich dann die Situation bei den SPDIs auch in den letzten Jahren verändert?
Mhm. Ich wollte noch mal kurz was zu Michaela sagen, zu dem 64b. Ich denke, das wird noch mal sehr spannend werden die nächsten Jahre, weil wir da sicherlich auch noch mal andere Kooperationsformen und intensivere Formen der Zusammenarbeit auch entwickeln werden. Ja, also,
um das mal zu sagen, ich glaube, dieses 64B-Modell ist ja erstmal ein Projekt, was man versucht auch dann zu monitoren, glaube über eine Laufzeit von ungefähr 15 Jahren oder sowas, gell? Und einfach mal zu schauen, wie entwickelt sich das dann. Und wahrscheinlich ist dann die Frage wirklich, wie kriegen wir vielleicht auch diese Vernetzung noch konkreter und besser geleistet. Doch mal nochmal zurück zu meiner Frage. Also wie ist die Lage bei euch? Also du hast gesagt, 36 Jahre 1990 bis jetzt, da ist ja viel passiert, auch Positives. Also wir dürfen ja auch gerne über die Dinge reden, die positiv sind. Also wie ist die Situation für euch?
Also die Situation, ich würde fast sagen, spitzt sich schon weiterhin auch zu. Ich habe zufällig jetzt bei der Vorbereitung bin ich auf eine Statistik gestoßen. Eine Statistik unserer Klienten. Wir müssen ja einmal im Jahr eine Jahresstatistik machen. Und wir hatten 2018 hatten wir 347 Klienten übers Jahr verteilt. 2025, also jetzt ganz neu, haben wir 479 Klienten. Also da sieht man schon, was das für einen enormen Anstieg auch bedeutet hat in den letzten Jahren. Wir haben zurzeit pro Woche 10, 12 Neuanmeldungen. Das, was Michaela auch schon sagte, die Problemlagen werden komplexer, der Hilfebedarf wird deutlich mehr. Wir haben mittlerweile einen sehr hohen Migrationsanteil. Wir sind bei über 25%.
Bei den Patientinnen oder Klientinnen.
Genau, bei über 25% der Klientinnen, Klienten haben Migrationshintergrund, wo wir zum Teil eben auch mit Dolmetscher arbeiten. Und das zeigt ja schon ein bisschen die Tendenz. Das hat zur Folge, oder das hat natürlich die Konsequenz, dass man, wenn man mit Dolmetscher arbeitet, hat man einfach einen anderen Vorlauf. Dann muss man organisieren. Gott sei Dank kriegen wir da auch eine finanzielle Unterstützung von der Stadt München. Also die finanziert für uns Dienste, auch einen Teil der Dolmetscherarbeit. Aber genau, also diese Richtung hält an. Wir haben leider im Grunde seit vielen Jahren keine Stellenerweiterung, obwohl unser Einzugsgebiet immer größer wird. Wir haben jetzt eins der größten Neubaugebiete Europas ja dazu bekommen, Freiham. Genau. Ja. Haben wir seit vielen Jahren auch eine halbe Stelle beantragt. Leider bisher aufgrund der Haushaltslage ist es auch in dem Jahr nichts mehr geworden. Was wir dringend bräuchten, um wirklich auch so zu arbeiten, wie wir im Grunde die Arbeit verstehen, auch nachgehend zu arbeiten, intensivere Termine zu geben, häufiger Termine zu geben. Ne?
Die Herausforderungen sind gewachsen. Werden die Kosten voll übernommen vom Bezirk Oberbayern oder wie funktioniert da die Finanzierung bei euch?
Also die Kosten werden nicht voll übernommen. Wir bekommen pro Vollzeitstelle einen Sachkostenzuschuss und wir bekommen einen Zuschuss zu den Personalkosten. Ja. Aber je erfahrener die Mitarbeiter sind und je länger die beschäftigt sind, umso teurer werden sie natürlich.
Die Gnade des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes, zumindest für die Mitarbeitenden.
Das ist wunderbar, genau. Aber für uns als Träger sozusagen macht sich da natürlich dann ein Defizit auf. Also sozialpsychiatrische Dienste waren immer schon Dienste, wo die Träger auch über Spenden, über andere Kanäle einfach was zuschießen mussten.
Das sind aber pauschalfinanzierte Angebote.
Angebote, leider nicht kostendeckend.
Aber vielleicht auch das, um das den Menschen nochmal mitzugeben, tatsächlich für diejenigen, die sich an euch wenden, zu 100% kostenfrei, oder?
Zu 100% kostenfrei, genau. Es gibt die Möglichkeit der Spenden, aber ansonsten, kostenfrei. Und das ist auch gut so. Ich finde das absolut gut so.
Ich wollte gerne, unabhängig, dass es kostenlos ist, ja, was mir auch immer sehr wichtig ist bei der Beratung, wenn ich den SPDI vorstelle, die Schweigepflicht.
Gell? Gleich noch ein Thema.
Also es ist wirklich so, dass die Menschen, die dem SPDI irgendetwas erzählen, genauso safe sein können, wie wenn sie das einem Arzt sagen. Ja? Und das finde ich schon einen ganz wichtigen Punkt.
Und wie ist die Schweigepflicht geregelt in dieser Überleitungsphase, wenn wir jetzt schon beim Thema sind?
Genau, mit einer Schweigepflichtentbindung wechselseitig. Genau, also das ist die Grundlage unserer Arbeit.
Genau, also wir machen grundsätzlich ja nichts, was nicht wirklich mit den Klienten vorbesprochen ist und auch ausdrücklich dann der Wille der Klienten oder des Klienten.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal auch das im Verhältnis zu den Angehörigen zu klären. Also wenn ein Patient sich an euch wendet mit seinen Belangen, sich ein Angehöriger an euch wendet mit seinen Belangen, dann ist es nicht eure Aufgabe, die Belange zusammenzuführen, es sei denn, ihr werdet ausdrücklich drum gebeten, vermutlich, weil dann auf beiden Seiten tatsächlich diese Schweigepflicht gilt, oder?
Das ist nicht immer ganz einfach im Beratungsprozess, wenn der Klient bei uns ist und sich dann die Angehörigen melden, möglicherweise auch mal gar nichts voneinander wissen. Ist das schon eine Herausforderung, aber klar, wir sind dann an die Schweigepflicht gebunden und halten uns da selbstverständlich dran. Im Idealfall löst sich das irgendwann auf und man macht vielleicht mal eine gemeinsame Beratung, was oft sehr hilfreich ist und sehr, sehr zielführend sein kann.
Wo merkt ihr dann im Moment, dass ihr so denkt, da stoße ich jetzt an die Grenzen meiner Arbeit? Also ich würde gerne, aber eigentlich sind entweder die Ressourcen nicht da oder die Möglichkeiten nicht gegeben. Gibt es da etwas, wo du manchmal denkst, Dieter, da würde ich jetzt gerne, aber das fehlt mir gerade?
Stichwort Wohnen. Ja, da haben wir natürlich immer wieder das Problem, dass unsere Klienten oft in prekären Situationen wohnen oder beispielsweise, wir haben ja nur angeschlossen auch in die therapeutische Wohngemeinschaft, dass WG-Bewohner gerne ausziehen möchten, aber keinen Wohnraum finden. Ja. Also das ist was uns aber alle im sozialen Bereich beschäftigt und nicht nur im sozialen Bereich.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur ein Münchner Phänomen, sondern es betrifft, glaube ich, viele Großstädte auch gerade. Ja, wie ist es bei dir, Michaela? Wo denkst du manchmal, also die Grenze würde ich jetzt aber gerne doch noch verschieben?
Ja, ich komme jetzt auch, ich kann diesen Punkt jetzt, ich kann jetzt den Punkt anbringen, den ich vorhin vergessen habe. Ja, ein ganz großer Teil der Patienten, und das passt jetzt auch sehr gut, sind wohnungslose Menschen. Ja, also das hat sich auf deine Frage hin, vorhin Matthias, was sich verändert hat. Ja, also das wollte ich eben noch ergänzen, dass wir sehr viel wohnungslose Patienten haben und auch sehr viele Menschen ohne Krankenversicherung und auch ohne eine schnelle Chance auf Leistungsbezug. Und das ist so dann der Punkt, der's mir / uns ein bisschen schwer macht. Ja, also wir haben wirklich schwerstkranke Menschen, wirklich auch Leute mit einem Pflegebedarf, ja, und uns sind einfach die Hände gebunden, weil wir keinen Wohnraum vermitteln können, natürlich haben wir Kooperationen, ja, und mit der Wohnungslosenhilfe in München, aber oftmals wollen das auch die Menschen dann nicht, also es ist dann auch in der Person begründet, warum es nicht geht, aber das sind dann schon Momente, ja, wo man sich denkt, Mensch, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht, ja, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Und was sage ich dann den Menschen? Ja, also es ist wirklich, also das finde ich hart.
Der Bezirk sagt ja, wir stärken Menschen. KBO sagt, zuverlässig an ihrer Seite. Und im Grunde genommen stößt man dann an die Grenzen des Systems. Und jeder der beiden hat im Übrigen absolut recht. Ich glaube, absolut. Das kann man wirklich so sagen. Und trotzdem stößt man an dieser Stelle dann wirklich an die Grenzen eines Systems in einem so reichen Land wie in Deutschland immer noch. Ja. Kehren wir dennoch mal ganz kurz zur inhaltlichen Frage zurück, auch um den Leuten noch ein bisschen was mitzugeben. Wir reden immer ganz viel über ambulante Versorgung von psychisch erkrankten Menschen in Oberbayern. Was haben wir für Anbieter, Michaela? An wen können sich Menschen wenden? Wir sagen jetzt ein bisschen was und man kann diese Informationen auch gerne bei uns dann abholen. Aber welche Anbieter haben wir denn? Welche Möglichkeiten gibt es hier in Oberbayern bei uns?
Ja, also neben dem SPDI, würde ich, das hast du schon erwähnt, Dieter, den APPM, den Ambulant Psychiatrischen Pflegedienst München, gerne erwähnen. Den gibt es seit 2011 und ich hab da auch am Anfang, haben wir eine sehr enge Kooperation gehabt mit dem APPM. Gerade mit einem Mitarbeiter erinnere ich mich sehr gerne daran. Der APPM ist ein Tochterunternehmen des KBO Sozialpsychiatrischen Zentrums. Und das ist bisher der einzige psychiatrische Pflegedienst. Wenn ich meinen Patienten, den APPM vorstelle, ja, dann sage ich immer, Sie kennen ja den somatischen Pflegedienst, ja, aber der psychiatrische Pflegedienst hat jetzt nichts mit Waschen zu tun oder Medikamente verabreichen oder so, ja, sondern die Aufgabe ist wirklich die Förderung des Alltagsmanagements, ja, der Menschen zu Hause in ihrem häuslichen Umfeld unter Einbeziehung der Angehörigen, wenn sie denn da sind und eben, wie gesagt, ganz wichtig, im häuslichen Umfeld, im persönlichen Umfeld.
Aber der ist, glaube ich, auf München im Moment noch beschränkt, oder? Der ist nicht oberbayernweit aktiv, oder?
Nee, genau. Und das Ganze ist auch sehr interessant, weil es so wie der SPDI nichts kostet. Also es ist eine SGB-5-Leistung, es gibt es über eine Verordnung, die ein Psychiater ausstellen kann. Voraussetzungen sind bestimmte Diagnosen, aber es wird ein sehr breites Spektrum bedient oder kann bedient werden. Genau, dann läuft die Maßnahme von Montag bis Freitag, kann der APPM 7 Stunden in der Woche gemeinsam mit dem Menschen Dinge bearbeiten, sage ich immer, die wichtig sind, die gerade anstehen. Ja. Und das Ganze geht für 4 Monate und dann muss man pausieren und kann das dann aber auch wieder in Anspruch nehmen nach 8 Monaten sowas. Das wäre der APPM, Ambulant Psychiatrischer Pflegedienst München, von Montag bis Freitag maximal 7 Stunden. Und was ich auch sehr schön finde bei dem Angebot, es findet ein Erstgespräch statt, und der Patient/Klient und der APPM-Mitarbeiter besprechen ganz klar die Beratungssequenzen, also wie oft jemand kommen soll, wie lange das dauern soll. Also es ist wirklich in enger Absprache oder genau so, wie der Patient/Klient sich das wünscht. Zum Zweiten möchte ich gerne auf das Sozialpsychiatrische Zentrum hinweisen. Das kleine Theater gehört ja auch mit dazu, zu diesem Netzwerk ambulanter Betreuungs-, Beratungs- und Teilhabeangebote mit dem Ziel, gesellschaftliche Teilhabe der Einzelnen zu ermöglichen und die Selbstbestimmung zu stärken. Das SPZ ist tätig in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Begegnung, Tagesstruktur, Freizeit und Kultur. Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick auf die Webseite. Das dritte Angebot, worauf ich hinweisen möchte, ist die Servicestelle vom Bezirk Oberbayern. Die Telefonnummer wäre die 089-2198-21010. Und wie gesagt, es ist eine Servicestelle vom Bezirk Oberbayern. Da kann man also Fragen zu sozialen Leistungen, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und allgemeine Informationen über den Bezirk abfragen. Und ganz aktuell ist jetzt von der Landeshauptstadt München, vom Gesundheitsreferat, gibt's online den Wegweiser zum Thema psychische Gesundheit. Der kam jetzt Ende 2025 raus, kann man eben auch im Internet sich angucken, beschäftigt sich also mit ganz vielen Themen und fand ich sehr spannend, Bereiche wie zum Beispiel Wohnen, Arbeit, Rehabilitation und Teilhabe, Freizeit und Begegnung, Pflegebedürftigkeit und psychische Erkrankung, Haushaltshilfe, Hilfe zur Existenzsicherung für Menschen ohne Krankenversicherung, die haben wir auch gerade erwähnt. Und eben auch einen Teilbereich, die psychosoziale Notfallversorgung. Und wie gesagt, das ist relativ neu und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick drauf, weil ich das sehr spannend finde und ist wirklich mit viel Information gefüllt.
Dieter, wenn du jetzt merkst in deiner täglichen Beratung oder langfristigen Beratung auch von PatientInnen, jetzt geht's wieder schlechter und irgendwie geht's darum, vielleicht den Klinikaufenthalt auch zu vermeiden. Welche Wege gibt's denn da, um da auch unterstützend tätig zu sein und zu sagen, wir haben hier noch eine Lösung für dich, bevor wir wirklich vielleicht in die Klinik dann doch gehen müssen? Welche Möglichkeiten gibt es denn da auf dem Gebiet?
Wir sind ja oft in den Beratungen durchaus dann auch im Kontakt mit den behandelnden Ärzten, Ärztinnen oder auch Therapeuten. Also ich habe selber momentan eine Klientin in der Krise. Da hatten wir jetzt kürzlich einfach ein Netzwerkgespräch gemacht. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was kann der nächste Schritt sein. Für uns ist dann zum Beispiel eine Option auch das Atriumhaus.
Ja.
Mal für ein paar Tage einfach raus aus dem Alltag in einer geschützten Umgebung. Also das war was, was wir besprochen haben. Auch der Verweis natürlich dann an den Krisendienst, der 24 Stunden erreichbar ist. Also so versuchen wir dann ein Netzwerk aufzubauen und damit zu stabilisieren.
Ja. Ich glaube, ganz wichtig auch, du hast es mir auch im Vorgespräch erzählt, eine enge Zusammenarbeit zwischen euch und auch dem Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, den ihr auch, glaube ich, ja unterstützt, auch personell unterstützt tatsächlich,
genau.
Oder?
Genau, wir sind Kooperationspartner vom Krisendienst Bayern. Das heißt, wir decken als einer von vier Diensten in München täglich die Bereitschaftszeiten von 8 bis 16 Uhr ab in der Zeit. Wenn da Anfragen in der Leitstelle kommen und es notwendig ist, dass man vor Ort ist oder auch ein Krisengespräch im Dienst macht, dann werden wir angerufen und versuchen aus der Situation raus dann einfach weitere Dinge einzuleiten. Oftmals geht es dann tatsächlich auch um eine Vermittlung an zum Beispiel den sozialpsychiatrischen Dienst, ja, an uns oder auch an andere Dienste. Mhm. Oder auch, es geht immer wieder auch mal darum zu schauen, ist jemand selbst- oder fremdgefährdend, muss jemand in die Klinik, geht jemand freiwillig in die Klinik. Das versuchen wir immer zu zweit auch dann vor Ort zu klären und dann die nächsten Schritte zu tun.
Ja, vielen Dank für euren Besuch heute hier. Ich glaube, wir konnten eins machen, nämlich Mut, dass der Weg nach der Klinik machbar ist und wir vielleicht auch eine Lösung dafür haben, wenn es einem wirklich schlecht geht. Und man kann diesen Mut eigentlich nur an die Menschen weitergeben, dass man sich auch einfach dann an euch wendet und sagt, ich brauche jetzt mal Hilfe und ihr seid wirklich da. Ihnen als Zuhörenden danke ich für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass wir Ihnen wieder tiefere Einblicke und Orientierung zum Thema geben konnten. Psyche im Quadrat ist eine Gemeinschaftsproduktion der Oberbayerischen Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener, OSPE e.V., der Angehörigen in Oberbayern, den Kliniken des Bezirks Oberbayern und natürlich dem Bezirk Oberbayern. Weitere Informationen wie immer in unseren Shownotes. Feedback und Anregungen können Sie uns natürlich auch direkt schicken, gerne über die Website aller Beteiligten. Ich freue mich dann schon auf unsere nächste Produktion, die sich dann mit einem Sonderthema, kann man schon fast sagen, beschäftigt, nämlich mit Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wer hilft mir? Was ist zu tun, wenn mein Kind psychisch krank ist? Wie ich finde, ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir haben vorhin ganz mal kurz geflaxt und haben gesagt, alle Themen, die wir in der Kindheit, in der Jugend behandeln, die brauchen wir nachher im Erwachsenenalter nicht zu behandeln. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge. Bis dahin bleiben Sie hoffentlich alle gesund oder werden Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und ich freue mich auf ein Wiederhören. Vielen Dank.